zum kleinen Podcast der Stimme eine Stimme geben. Heute spreche ich mal über das Medium der Stimme, nämlich über die Sprache, über die deutsche Sprache, die Sprachentwicklung, ob das denn nur wirklich so schlimm ist, dass die deutsche Sprache sich mehr und mehr verliert. Ich habe einen interessanten Artikel dazu in einer Geo gelesen und möchte euch diesen Artikel ein bisschen zusammenfassen. Fangen wir mal mit der Vergangenheit an. Die ersten, die ein Wörterbuch geschrieben haben und die so ein bisschen als die Mitgründer der Germanistik gelten, sind die Gebrüder Grimm, Jakob und Wilhelm Grimm. Die haben aber ihr Wörterbuch nicht fertig bekommen. Es heißt so schön, Jakob Grimm sei bei der Abfassung des Artikels zum Wort Frucht gestorben. Das war 1863. Ihr Werk wurde eigentlich erst 1961 vollendet. Da war es natürlich schon wieder überaltert, denn die Sprache entwickelt sich sehr, sehr schnell. Heute das wichtigste Wörterbuch ist das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, DWDS. Das wird unter anderem geleitet auch von Wolfgang Klein. Und Wolfgang Klein, oder sagen wir, die DWDS umfasst eben nicht nur den aktuellen Wortschatz, sondern alle Wörter seit dem 15. Jahrhundert, die in der deutschen Sprache aufgetaucht sind. Das zeigt eigentlich auch, wie viele Wörter es wirklich gibt. Der Zustand des Deutschen, sagt Klein, ist hervorragend. Nur wenige andere Sprachen besitzen einen derart reichen Wortschatz. Allein in den letzten 100 Jahren hat sich unser Wortschatz um ca. 30% vermehrt. Das sind so ca. 1 Million neue Worte. Das hat natürlich zur Folge, dass dieser Wortschatz größer wird. Er wird vielfältiger. Dieser Wortschatz ist heute viel ausdrucksvoller, als sie noch zur Goethezeit waren. Wie viele Wörter gibt es denn eigentlich? Im Duden werden etwa 500.000 Wörter bekannt gemacht als umgangssprachlich. Und diesen Wortschatz, den die DWDS verwaltet, der beträgt etwa 5,3 Millionen Wörter. Nun habe ich gesagt, es geht vom 15. Jahrhundert bis in die heutige Zeit. Das heißt, da verschwinden vielleicht auch immer mal wieder Worte. Das ist auch so. Und da gibt es dann nur noch diesen Nachschimmer, auch ein Wort übrigens, was es nicht mehr gibt. Die tauchen nämlich dann nur noch in diesem Lexikon auf. Das liegt daran, dass zum Beispiel Dinge nicht mehr gebaut werden. Droschke. Oder sie werden ausrangiert, weil sie einfach der Gesellschaft nicht mehr entspricht. Fräulein, Frauenzimmer, Jungfer. Ein Knicks macht man heute nicht mehr. Ein Hagestolz, das gibt es alle nicht mehr. Die Gesellschaft hat sich da in die Richtung gewandelt. Manche werden einfach nur auch zur Seite gelegt und tauchen dann plötzlich wieder auf. Wie zum Beispiel das Wort Weiland, das so viel bedeutet wie einst. Was dann irgendwann wieder verwendet wurde, zum Beispiel in einem Satz wie Weiland, Helmut Kohl. Und so gibt es immer wieder Worte, die wegrutschen und dann plötzlich wieder auftauchen. Es gibt auch Worte, die gibt es noch, die verlieren aber an Bedeutung. Das Wort Gott zum Beispiel stand am Anfang des 20. Jahrhunderts auf Platz 11 der am häufigsten genutzten Worte. Ende des 20. Jahrhunderts war dieses Wort nicht einmal mehr unter den Top 100 zu finden. Es wurde ersetzt von anderen Wörtern wie Reichtum, Armut oder auch Prozent und Millionen. Das sind natürlich Worte, die besonders dadurch entstanden sind, dass das Bankenwesen und der Handel immer größer wurde und die nehmen jetzt die Plätze um die 10 herum ein. Aber solche Übernahmen sind dann eher untypisch. Das Deutsche erneuert sich vor allem aus sich selbst heraus, sagt Wolfgang Klein. Wobei auch Neuschöpfungen entstehen, wie Mosern oder wie Rödeln. Rödeln gehört dann zu einem Wortfeld, wo es schon ganz viele Worte gibt. Ackern, rackern, reinhauen, ranklotzen, schaffen, schuften und so weiter. Der größte Teil der Neubildungen, das sind etwa 90%, sind Kompositionen. Kompositionen sind zusammengesetzte Worte, die bestehen aus Wörtern, aus zwei bekannten Begriffen, aus völlig unterschiedlichen Sphären, die verschmelzen und bekommen eine neue Bedeutung. Herdprämie zum Beispiel, erinnern uns noch dran. Oder auch Klimakrise oder Klimakatastrophe. Das sind Worte, die neu entstanden sind, weil es auch neue Felder gibt, die das wunderbar abdecken. Nachhaltigkeit ist auch so ein ganz interessantes Wort. Das gab es eigentlich schon 1713. Da ist das erste Mal erwähnt worden in einem forstwirtschaftlichen Werk. Doch ist dann irgendwie verschwunden und tauchte das erste Mal in Zeitungen eigentlich erst 1988 auf. Es ging Ende der 90er Jahre, schießt die Verwendungskurve steil in die Höhe. Nachhaltigkeit wird zum Epochenbegriff. In den vergangenen 100 Jahren, ich sagte, sind etwa 1 Million Wörter dazugekommen. Liegt auch daran, dass natürlich die letzten 100 Jahre wirtschaftlich eine unglaubliche Innovation passiert ist. Es wurden neue Sachen erfunden. Das Automobil zum Beispiel, ein völlig neues Wort. Oder auch der Führerschein. Wobei interessant ist, dass Führerschein eigentlich so ziemlich das einzige Wort ist, was 1945 noch mit Führer benutzt wurde. Alle anderen Worte sind ziemlich aus dem Wörterbuch gelöscht worden. Aber auch den gab es früher natürlich noch nicht. Die Abwrackprämie, auch das eines der neuen Worte, die aufgrund dieser Innovation, aufgrund der Entwicklung in der Wirtschaft einfach entstanden sind. Nun gibt es viele Sprachkritiker, die behaupten, dass viele Worte gar nicht in Deutschland entstanden sind, sondern dass wir sie einfach über sozusagen Billigimporte aus dem Englischen importieren. Worte wie City-kompatibel, Code-spezifisch, durchgestylt, internettauglich und so weiter. Oder Influencer. Influencer war vor 2011 überhaupt nicht wichtig, tauchte nirgendwo auf. Und seit 2017 taucht es in Zeitungsberichten zweimal auf innerhalb von 1 Million Wörter und liegt damit gleich auf mit Augenarzt beispielsweise oder auch mit Bergarbeiter. Aber, und das müssen wir beachten, Anglizismen sind zwar weit verbreitet, aber es sind nicht viele. Ihr Anteil der deutschen Sprache liegt seit 14 Jahren konstant bei unter 4%. Aus dem Griechischen übernehmen wir mehr als 4% und aus dem Lateinischen sogar mehr als 6%. Aber die Anglizisten, die präsentieren sich sehr öffentlichkeitswirksam. Man hört sie überall, in der Werbung, in der Popkultur, am Arbeitsplatz. Es wird dauernd gebrieft, es wird performt, es wird gebrainstormt und so weiter. Das heißt, man denkt, dass die Sprache nur noch aus Anglizisten besteht, tut sie aber eigentlich nicht. In Wirklichkeit sind es, ich sagte es, 4%. Und dass wir Worte aus dem Englischen oder aus Fremdsprachen übernehmen, ist kein neues Phänomen. Ende des 19. Jahrhunderts kam in Deutschland das Wort Keks auf. Keks kommt von Cakes, also aus dem Englischen der Kuchen. Wie gesagt, das war Ende des 19. Jahrhunderts. Die Linguisten Wolfgang Steinig und Dirk Betzel haben einen Langzeittest gemacht. Sie wollten herausfinden, ob denn die Schüler, die Kinder überhaupt in der Lage sind, mit diesem enorm wachsenden Schatz der Wörter auch umzugehen. Über 40 Jahre hinaus haben sie Viertklässler verglichen. 1972, 2002 und 2012 bekamen diese Viertklässler einen Film zu sehen und sollten einen Text dazu schreiben. So ist also, sind diese Vergleiche dann auch repräsentativ. Das Interessante war, dass im Vergleich zu 1972 im Jahr 2002 zwar die Fehler sich mehr als verdoppelt haben, statt 6,9 nun 16,9 Fehler pro 100 Wörter. Das ist nicht gut, ist aber noch im Rahmen. Doch Schreiben bedeutet wesentlich mehr als Rechtschreibung, sagt Wolfgang Steinig. Die Frage ist doch, was wird geschrieben, wie ist der Text gestaltet und wie formuliert? Und wenn man das Gesamtbild betrachtet, deutet weniger auf geringer werdende Schreibfähigkeiten oder gar Sprachverfall hin. 1972 haben sie die erste Untersuchung gemacht, 2002 wieder. Und da war es ganz interessant, dass die Texte der Kinder viel länger geworden sind. Sie schrieben freier, kreativer, fantasievoller. Auch der verwendete Wortschatz war viel, viel größer. Die Textgestaltung vielfältiger. In der dritten Untersuchung 2012 wiederum, und das war überraschend für die Forscher, ging es genau andersrum. Ja, vieles glich nun eher spontanen mündlichen Äußerungen, oft fast schon schnodderig, sagt Steinig. Texte brachen unvermittelt ab, viele Kinder kommunizierten den Filminhalt einfach nur kurz. Sie äußerten selbstbewusst ihre Meinung, ohne sich aber groß um sprachliche Formen zu scheren. Das heißt, in den Jahren 2002 bis 2012 hat sich das Verhältnis zur Schriftlichkeit offenbar deutlich verändert. Ein möglicher Grund sieht Steinig auch in der Verbreitung von Smartphones und Tablets. Früher war der Wortschatz kleiner, die Kinder schrieben Hund. Heute schreiben sie Bernardina. Den schreiben sie aber nicht richtig, sondern den schreiben sie als Bernardina. Das heißt, das Wortschatz ist größer, aber die Art zu schreiben passt nicht immer. Das heißt also, erschreckend ist an dieser Studie gar nicht mal die Zunahme der Fehler, sondern etwas anderes. Korrekte Rechtschreibung wird offenbar zu einer sozialen Frage. Kinder aus bildungsfernen Schichten sind heute erheblich schlechter im Schreiben als privilegierte Mitschüler. Und das hat nichts mit der ethnischen Herkunft zu tun. Regina Büsching ist seit 20 Jahren Grundschullehrerin. Sie hat in sozialen Brennpunkten gearbeitet, sie hat aber auch im privilegierten Milieu gearbeitet. Und sie sagt, Rechtschreibung ist gar nicht mal das Problem. Die Leistungen sind vielleicht etwas schwächer als vor 20 Jahren, aber das ist nicht dramatisch. Etwas anderes bereitet mir wirklich große Sorgen, sagt sie. Die mangelnde Sprachfähigkeit der Kinder. Sie beobachtet nämlich, dass eine greifende Unfähigkeit, sich mitteilen zu können, zuzuhören, zu argumentieren, andere ausreden zu lassen. Eigentlich sollten Kinder in der Lage sein, wenn sie in die Schule kommen, in vollen Sätzen zu sprechen. Das ist oft nicht mehr der Fall. Es ist dann der Fall, wenn sie die Grundschule verlassen. Woran liegt der Grund? Auch da hat Regina Bünsching eine Erklärung. Ich glaube, es liegt daran, dass in den Familien das Gespräch nicht mehr kultiviert wird. Mediale Berieselung, sogar während der Hausaufgaben das Handy ständig griffbereit, man schreibt, man tickert, man tippt. Die Familie sollte doch der Ort sein, an dem wir miteinander ins Gespräch kommen, aber das ist oft nicht mehr der Fall. Für die Lehrerin ist dieser Kulturwandel Ursache für einen bedrohlichen Verlust sozialer Kompetenz. 1985 gab es einen Slogan der Post, der hieß, schreibt mal wieder. 10 Jahre her, 2012 in etwa, da hing in den öffentlichen Fernsprechapparaten die Aufforderung fast nicht kurz. Die Jugend von heute, die hat im Prinzip diese beiden Sätze zusammengefasst. Kinder und Jugendliche haben noch nie so viel gelesen und geschrieben wie jetzt. Durch die Handys, durch die öffentlichen Medien. Es wird geschrieben, es wird gelesen. In den Chats und in den sozialen Netzen entstehen eine neue Form der Sprache, eine Mischform von mündlich und schriftlich, zugeschnitten auf das Medium Smartphone. Die SMS, die erstmals 1992 verschickt wurde, da durfte man am Anfang nur 160 Zeichen benutzen. Dadurch entstand natürlich eine Kurzform. Die Beschränkung fiel, die Kurzform blieb. Sie ist charakteristisch geworden für diese millionenfach geschriebenen deutschen Kurzsätze. Allmählich zeichnen sich Regeln ab im scheinbar Schreibsprech von WhatsApp und anderen. Der Punkt zum Beispiel hat eine andere Funktion bekommen. Während der früher eben einen Satz beendet hat, ist es jetzt eher so ein Signal von Emphase oder von Entschiedenheit. Eine eindeutige Ansage, bitte, Punkt. Oder von einer gereizten Ablehnung. Nee, danke, Punkt. Aber die Befürchtung, das Displaydeutsch könnte unkontrolliert hinüberwachsen in das sorgsam gehegte Beet der Schriftsprache, scheint sich nicht zu bestätigen. Digitalen Medien schaffen zwar die alten Formen der Kommunikation nicht ab, aber sie bereichern sie mit anderen Möglichkeiten. Und, sagt Christa Dürscheid ist Professorin an der Universität in Zürich, und sie sagt, die Netzkommunikation ist die eine Sache, die Jugendlichen können aber switchen. Wenn ich aus Facebook sage, weil ich habe keine Lust, taucht das nicht in Aufsätzen auf. Da steht dann immer noch drin, denn ich habe keine Lust. Und erstaunlicherweise ist dieses Switchen, Kurzform in Langform, auch kein neues Phänomen. Ich bin heute Nacht krank geworden und war zwar toll, habe mich wieder zusammengenommen, muss aber noch hier bleiben. Bin zu Weiland geflüchtet, weil ich ganz allein zu Hause wäre, wollte heute zu Ihnen. Hufeland verbietet mir auszugehen. Das ist jetzt kein Text, der irgendwann in der U-Bahn gepostet wurde, sondern das ist Goethe. Goethe hat diese Kurzform, diese zusammengefasste Form 1776 an seine geliebte Charlotte von Stein geschrieben. Übrigens auch in sozialen Medien achten Kinder und Jugendliche, 14 und 24, die Untersuchung gab es auch, darauf richtig zu schreiben. 83% versuchen keine Schriftfehler zu machen, 87% achten auf einen korrekten Satzbau, denn auch wenn man im Internet nicht gut schreibt, ist man sofort außen vor. Und als neues Phänomen sind jetzt auch noch die Emojis dazugekommen. Sie unterstützen die Sprache. Die Sprache selber kann nicht mit Mimik und Gestik Emotionen ausdrücken. Dafür braucht sie sehr viel Worte. Emojis können das viel kürzer. Mittlerweile gibt es so um die 3000 Emojis, die man im Internet aufrufen kann. Die Emojis sind also ein Zeichen dafür, Emotionen in die Sprache zu bringen. Der erste Emoji übrigens tauchte 1982 auf vom Amerikaner Scott E. Forman, der die Zeichenfolge Doppelpunkt, Strich, Klammer zu, dafür vorgesehen hat, eine Frühform des Smileys zu machen. Emojis unterstützen also praktisch die Sprache in ihren Gefühlen. Heißt das dabei jetzt, dass wir keine richtige Grammatik mehr beherrschen? Die deutsche Sprache, sagt Henning Lubin, Leiter des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache, die deutsche Sprache ist ein Fluidum, das sich permanent verändert, das sich anpasst, erneuert, dahin strömt, wie ein ungerader Fluss, manchmal ruhig und geschmeidig, manchmal wild und schäumend. Und dieser Wechsel ist kein Verfall, es ist eine Evolution, eine Weiterentwicklung. Das Bild der Sprache, trotz aller Veränderung und aller Dynamik, bleibt stabil. Und die Bedrohung nahezu aller verklagten Verfallsphänomene relativiert sich, wenn man ihr Auftreten in großen Textmengen überprüft. Der Tod des Genitiv zum Beispiel. Man hat 250 Millionen Sätze und 4 Milliarden Wörter untersucht und hat festgestellt, nein, der Genitiv, der wird noch verwendet. Der stirbt gar nicht. Er ändert vielleicht ein bisschen die Form. Man würde jetzt nicht mehr sagen, an diesem Tage, sondern man sagt nur an diesem Tag. Aber der Genitiv selber, den gibt es noch. Was sich vor allem verändert, ist das gesprochene Deutsch, nicht das geschriebene Deutsch. Und was auch hinzukommt, ist, man spricht nicht mehr deutlich. Endungen werden verschliffen. Statt Lämmer sagt man Lämmer. Was aber ist nun Verschluderung, was ist effizient? Das Englische ist eines wahrscheinlich der Sprachen, die am einfachsten sind, die sich am meisten konsequent verschlankt haben und vereinfacht haben. Aber niemand würde sagen, die Sprache ist verschludert. Im Gegenteil, sie ist auf das Prägnante zurückgebrochen. Und so ist es auch mit Jugendsprachen zum Beispiel. Auch die brechen das weiter runter. Ne? Ich gehe Hotel als Jugendsprache zum Beispiel, als Kiezsprache. Auch das ist kein neues Phänomen, dass die Jugend- und Studentensprache aufkommt. Das gab es bereits im 18. Jahrhundert. Studentensprache, brav, famos, flott, forsch, höllisch. Das sind so Worte, die wurden in der Studentensprache erfunden. Auch der Begriff geil ist so ein uraltes Wort. Der ist Jahrtausende alt. Und hieß früher einfach übermütig und fröhlich. Erst im 15. Jahrhundert bekam er so eine lüsterne Aufladung. Im 19. Jahrhundert war er Tabuwort und jetzt im 20. Jahrhundert ist er deswegen, weil er eben als vulgär gilt, mit in die Jugendsprache übernommen worden und wurde dort immer wieder verwendet und wurde auch weiterentwickelt. Mittlerweile wird das Wort geil abgelöst vom Wort krass. Das kommt aus dem Lateinischen crassus, dick, plump, derb. Im 18. Jahrhundert stand krass dann für fürchterlich, für grässlich. Und ein krasser Fuchs war in der Studentensprache des 19. Jahrhunderts ein ängstlicher Neuling. Was eine Sprache zu leisten vermag, hängt in erster Linie am Reichtum ihres Wortschatzes, sagt Wolfgang Klein. Die Komplexität der Grammatik ist nachrangig. Verkommt denn nun eigentlich die deutsche Sprache oder verkommt sie nicht? Es gibt tatsächlich Bereiche, in denen sie verkommt. Das hat aber nichts mit Anglizismen oder mit falscher Grammatik zu tun, sondern es ist eher dieser Online-Enthemmungseffekt, wie ihn der amerikanische Psychologe John Sula genannt hat, die Anonymität der Netzkommunikation. Versteckt hinter dem Schutz eines Pseudonyms geben viele Menschen ihr zivilisiertes Verhalten auf. Rufmord und Volksverhetzung sind plötzlich kein Tabu mehr. Und das ist eher die Gefahr. Denn wenn Worte wie völkisch oder entartet zurückkehren, in die Sprache, dann wird es brandgefährlich. Henning Lubin warnt, wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass jede Form des Sprachkampfes tatsächlich nur im Sprachlichen verbleibt. Fassen wir abschließend noch mal ein bisschen zusammen. Also Denglisch, Dölisch, also dieses ausländerische, französisch nachäffend, englisch nachäffend, ist kein Problem. Gab es übrigens auch schon früher. Gustav Wustmann hat das 1891 in seinem Buch Allerhand Sprachdummheiten schon angeprangert. Er erfüllte sich damals auch über die grauenhafte Verwilderung und Verrohung der Sprache. Er geißelte damit alle neuen beliebten Konstruktionen, die es damals gab. Also, ein Smartphone, digitale Medien sorgen dafür, dass Sprache sich verändert, aber der Sprachkern ist stark genug. Das Deutsche hat sich immer schon verändert und ist nie untergegangen. In den gut 1000 Jahren seines Bestehens ein prächtiges Gewächs, das gerade in Zeiten der Internationalisierung und Digitalisierung üppig gedeiht. Aber wir sollten wieder lernen, miteinander zu sprechen und nicht nur zu schreiben. Die Sprache prägt unser Denken und das Denken prägt unsere Sprache. Es hat alles sein Recht, auch die Kurzformen haben sein Recht, aber trotzdem sollten wir vielleicht versuchen, wieder miteinander zu reden und nicht nur in Kurzform zu schreiben. Soweit der Artikel. Wer ihn nachlesen will, er ist erschienen in Geo 10 2019, geschrieben von Fred Langer und von David Kern. Ein, wie gesagt, sehr interessanter Artikel, geht insgesamt über etwa 10 Seiten. Das war's für heute. Etwas längerer Take, aber ich glaube, der war nötig. Unten findet ihr noch ein paar wichtige Informationen, zum Beispiel auch den Link zu meinem Adventskalender, der natürlich ab morgen auch wieder geöffnet ist. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns oder hören uns nach dem zweiten Advent wieder nächsten Montag oder Dienstag. Bis dann, ciao. Gebt eurer Stimme eine Stimme. Tschüss.